Es war schon immer mein Wunsch, auf einer Bühne zu stehen, wo es Chips gibt. Unser Thema heute, Zweifel. Ich habe gedacht, ich nehme eine kleine. Unser Thema heute, Zweifel. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Christopher Seinsche, Freunde nennen mich Toffi. Ich bin einer der Pastoren hier und leite den Kinder- und Jugendbereich. Und ich wurde eingeladen, heute Morgen über Zweifel zu reden. Zweifel kommt von zwei. Boah, super. Wer zweifelt, der ist hin und her gerissen zwischen zwei Dingen, dem einen und dem anderen. Es gibt das Wort im Germanischen und das heißt Zwiefler, also schon recht alt. Und das bedeutet auch so viel wie doppelt, gespalten, zweifach, zwielfältig. Also wirklich dieses zwischen zwei Sachen stehen. Es ist interessant, dass die Bibel das auch kennt. Ich lese euch einen halben Vers vor aus Jakobus 1, 6b. Da heißt es, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, einer Welle, die vom Wind aufgepeitscht wird. Einmal hierhin, dann wieder dorthin. Genau das gleiche Bild. Zweifel ist wie eine Welle, hin und her gepeitscht. Man weiß nicht, wo oben und unten ist. Ich habe so eine Definition zum Einstieg. Zweifel bezeichnet einen Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen, da entgegengesetzte oder unzureichende Gründe zu keinem sicheren Urteil oder einer Entscheidung führen können. Da haben wir wieder das Gleiche. Hier, da, wo stehen wir eigentlich? Und wenn wir so in diese Welt schauen, dann müssen wir sagen, viele Menschen kennen das. Viele Menschen kennen Zweifel. Auch Christen kennen Zweifel, kennen das, links zu stehen, rechts zu stehen, wenn es ums Thema Glaube und Gott geht. Und viele Zweifler haben ja sehr gute Gründe. Bezogen auf den Glauben, kann man heute überhaupt ein gläubiger Mensch sein bei dem Fortschritt der Wissenschaft? Spricht heute nicht vieles gegen die Existenz Gottes, zumindest gegen die Existenz eines liebenden Gottes? Wir leben heute in einer postchristlichen Zeit. Ich möchte das mal symbolisch mit einem Brief machen hier. Wir leben in einer postchristlichen Zeit. So, das Christentum, ja, das hat sich so ein bisschen verabschiedet, das wurde auch weggeschickt und ja, es gibt schon eine Tracking-Number, aber es ist alles nicht mehr so. Wenn wir so in die Welt schauen, wir haben immer weniger Überzeugungen in unserer Kultur, die wir wirklich gemeinsam haben. Die Postmoderne ist geprägt von Toleranz. Gott ist heute eben nicht mehr unbedingt der Schöpfer des Universums. Jesus ist nicht mehr unbedingt der Inbegriff der Mitmenschlichkeit. Die 10 Gebote, nicht mehr die anerkannte Richtschnur für das Zusammenleben der Menschen. Religion und Glaube sind im öffentlichen Raum immer mehr zurückgedrängt. Und das tönt jetzt alles sehr negativ. Ich will natürlich nicht nur negativ bleiben. Wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir Gemeinden, da gibt es gesellschaftsrelevanten Gemeindeaufbau. Es gibt Gemeinden, die starten und du denkst, die stirbt gleich und auf einmal nach 5, 6 Jahren kommen da 1000 Besucher, Gottesdienst. Teilnehmer, eine Gemeinde wird gebaut oder was Kirchen machen, wenn sie sich kümmern um die Migranten, die Flüchtlingswelle und so weiter. Wir können auch positive Schlagzeilen dagegen stellen. Aber was ich meine ist, wir haben Entwicklungen in unserer Gesellschaft, in dieser Welt, die haben Auswirkungen auf uns Menschen und auch auf Christen. Und es überrascht ja nicht, dass Menschen heute Zweifel haben, Fragen haben, Ängste. Ja, wie wird das alles mit der Digitalisierung und so? Und dann ist es auch kein Wunder, wenn Menschen Zweifel über Glauben und Gott haben. Und liebe Teenies, super Thema heute Morgen, aber ihr habt mir viel zu wenig Zeit gegeben. Weil was wir heute Morgen machen, das ist ja nur ein Kratzen an der Oberfläche. Deshalb habe ich hier versucht, ganz schnell so ein paar Gedanken reinzubringen. Und ich hoffe, ich werde eurem Thema heute Morgen gerecht. Wir werden es umkreisen, wir werden gleich in die Bibel einsteigen und ein Beispiel, eine Begebenheit aus der Bibel uns zum Thema Zweifel anschauen. Ist das okay mit euch, Teenies? Ja, ja, seid euch nicht so sicher. Tu es, ja. Ich habe das Gefühl, dass Christen Mühe haben, zu ihrem Zweifel zu stehen. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich habe ein Zitat mitgebracht vom Sky Gettani, ist ein amerikanischer Pastor und Autor. Ihr könnt es mitlesen. Er schreibt, Christen reden nicht gerne über ihre Zweifel. Wir halten es für unangemessen oder zumindest fehl am Platz unter den Gläubigen. Ähnlich wie einen Witz auf einer Beerdigung zu machen. Aber unser Leben mit Gott hat viele Facetten und der Zweifel ist eine davon. Mein Wunsch heute Morgen ist, dass wir ermutigt werden, mit unseren Zweifeln so aus dem Dunkeln zu kommen, dass wir zu unseren Zweifeln stehen. Ich habe mal eine Liste mitgebracht von Zweifeln, die du eventuell schon persönlich erlebt hast. Vielleicht in der Vergangenheit oder heute Morgen. Wenn du das heute Morgen irgendeinen von den Zweifeln kennst, dann bist du genau am richtigen Ort. Kennt ihr das? Ich zweifle daran, dass Gott existiert. Ich zweifle daran, dass Gott gut ist. Ich zweifle daran, dass Gott allmächtig ist. Ich zweifle daran, dass Gott sich kümmert. Beziehungsweise ich denke, dass Gott sauer auf mich ist. Oder man muss ja immer noch so eine Option machen, ich habe schon ganz andere Zweifel erlebt. Findet ihr euch da irgendwo wieder? Ja, einer ist mutig, hebt die Hand. Ihr könnt auch so innerlich. Es gibt, glaube ich, besonders zwei Arten von Zweifeln, die uns immer wieder begegnen. Und zwar, haben wir einmal den intelligenten Zweifel, die Glühbirne. Und auf der anderen Seite, symbolisch ein Herz für den emotionalen Zweifel. Ich möchte es euch erklären, die beiden. Der intellektuelle Zweifel, das ist eben dieses, ja, kann mir einer wirklich erklären, was der Ursprung der Schöpfung ist? Oder die Frage oder die Aussage, Gott ist nicht omnipräsent, der kann nicht zur selben Zeit an jedem Ort gleichzeitig sein. Oder dieses, Gott greift nicht aktiv in diese Welt ein. Er hat vielleicht irgendwann mal diese Welt so angeschubst, und jetzt könnt ihr Menschen mal schauen, wie ihr das so macht. Oder es gibt keine unsichtbare Welt. Klammer auf, Thema der Predigt vom nächsten Sonntag, Klammer zu. Oder auch dieses Wunder von Jesus. Ja, wenn man mal überlegt, dann kann das doch gar nicht stimmen, oder? Jetzt kommt mal Janessa oder Ismael nach vorne. Und was in so einem Kopf abgehen kann, wenn man intellektuellen Zweifel hat, das hören wir jetzt von den beiden. Wir haben zum einen, ihr dürft hier schön vorne Platz nehmen, da stehen. Wir haben zum einen GFD, Glaube fest daran in unserem Kopf, und Janessa, DIU, das ist Unsinn. Was geht im Kopf gerade ab?
Ich glaube, dass es Gott gibt.
Das kann ich nicht glauben. Es spricht so viel dagegen. Gott ist abwesend in dieser Welt. Vermutlich gibt es ihn gar nicht.
Gott mag mich. Das spüre ich einfach.
Ach nein, wieso mich?
Gott ist da. Ich schaue die unglaubliche Schönheit und Harmonie in der Schöpfung. So etwas entsteht nicht von selbst.
Die Welt, das ist ein Ort voller Leid und Ungerechtigkeit.
Der Glaube tut mir gut und setzt Kräfte frei.
Ach was, auch Atheisten führen oft ein gutes Leben. Und überhaupt, wenn es Gott gibt, wieso macht er sich so rar in meinem Leben und in der Welt bemerkbar?
Ich denke, dass ich Gott schon mal erlebt habe. Er hat schon öfters zu meinem Herzen gesprochen.
Was wenn, das kann man auch psychologisch erklären. Jeder Seelenkämpfer weiß das.
Mein Glaube ist doch keine Einbildung. Ich habe schon so viel Gutes durch ihn erfahren.
Positive Ideen, und Gott scheint zumindest eine solche zu sein, haben nun mal positive Auswirkungen.
Es ist doch völlig klar, dass im Universum eine ordnende Macht am Wirken ist. Diese gigantische Feinabstimmung, das geht nicht ohne Gott.
Das beweist gar nichts. Der Natur selbst wohnt eine Tendenz, Ort zur Ordnungsbildung inne.
Tote Materie kann ordnen? Nein, ohne Gott läuft da gar nichts.
Da ist nicht nur Ordnung und Harmonie. Die Welt ist auch ein Ort der Grausamkeit. Einer frisst den anderen.
Aber wenn ich das Leben von Jesus anschaue, ist das Liebe und Barmherzigkeit pur. Er hat uns gezeigt, wie Gott ist.
Und die Fehler und Sünden der Kirche? Glaube ich wirklich, dass ein Gott, wie ich ihn sehe, das erlauben würde?
Ihr merkt, dieses Hin und Her, dieses Tischtennisspielen, die Herausforderungen, was manchmal in unseren Köpfen so abgehen kann. Das waren intelligente Zweifel. Was meine ich mit emotionalen Zweifeln? Das ist das Herz symbolisch. Das sind die Schicksalsschläge. Das sind die Momente, wenn Menschen zu früh sterben, wenn eine Beziehung zerbricht, wenn es eine Krebsdiagnose gibt, wenn man ganz viel Geld verliert oder wie auch immer. Sachen, Events, die uns tief bewegen und wo daraus Zweifel resultieren. Das nochmal eine weitere Vorüberlegung, bevor wir jetzt eintauchen in ein Beispiel, in eine Situation in der Bibel, wo es um Zweifel geht. Wir möchten gemeinsam im Matthäus-Evangelium gleich lesen, Kapitel 14, 24 bis 33. Der Kontext, dass wir wissen, worum es geht. Wir befinden uns auf See. Auf dem See ist ein Boot, auf dem Boot sind die Jünger von Jesus. Jesus, der ist auf einem Berg am Beten. Was ist vorher passiert? Viele kennen diese Geschichte. Jesus ist am Predigen, alle haben Hunger und da ist ein Junge und der hat 5 Brote und 2 Fische. Und dann gibt es dieses Wunder, dass alle, die da waren, genug zu essen haben, alle satt sind und dass noch Sachen übrig sind. Also ein Wunder der Essensvermehrung. Das ist wenige Stunden vorher passiert und jetzt sind wir am Morgen, in den Morgenstunden, und Jesus hat sich überlegt, ach, ich gehe mal zu meinen besten Kollegen, Freunden aufs Boot und ich gehe gerade übers Wasser zu ihnen. Wir möchten die Stelle jetzt anschauen in 3 Abschnitten mit 3 Beobachtungen, die ich gemacht habe. Die erste Beobachtung: Zweifel gehören zu unserem Menschsein. Und jetzt steigen wir ein in den Text, Ihr könnt mitlesen. Ich lese noch einen Vers mehr vor, 25. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wer von uns würde nicht so reagieren? Du bist auf See, es ist dunkel und auf einmal kommt da irgendwie so eine Gestalt entgegen. Wer würde da nicht mit Angst und Furcht reagieren? Die Jünger, die vor wenigen Stunden noch dieses Wunder erlebt haben, die ganz nah mit Jesus, mit Gott selbst unterwegs sind und jetzt auf einmal irgendwie Weicheier? Was ist da los? Man denkt doch, boah, die müssen einen bombensicheren Glauben haben, die müssen keine Angst haben, die sind ja immer mit Jesus unterwegs. Und was sehen wir hier? Die sind auch nur Menschen, wie du und ich. Und wie drückt sich hier Zweifel aus? Irgendwie in Angst. Ist Gott überhaupt da? Was passiert ihr? Gott ist irgendwie fern. Jesus, wir brauchen dich. Oder auch dieses, hey, Gott kennt meine Situation nicht. Und es ist ganz spannend, wie Jesus hier dem Zweifel begegnet. Was ruft er ihnen zu? Erschreckt nicht, ich bin es. Und es ist eben nicht dieses, hey Freunde, stellt euch nicht so an, ich bin's, ich laufe einfach mal über den See zu euch. Nein, Jesus antwortet sofort. Er sieht die menschliche Not und er spricht genau auf sie zu. Und dann kommt der Petrus, das ist ja mein Lieblingscharakter. Okay, da ist eine Stimme, die tönt vielleicht wie Jesus, aber ich brauche jetzt erstmal Fakten. Und da denke ich auch wieder, wow, das ist so menschlich von Petrus. Ich brauche erstmal Fakten. Er stellt eine Frage nach der Wirklichkeit. Jesus, bist du es wirklich? Und in diesem Kontext kommen mir immer die menschlichen und ehrlichen Worte aus den Psalmen in den Sinn. In den Psalmen finden wir sehr viele Verse, wo Menschen ihren Zweifel ausdrücken. Ich möchte euch exemplarisch 3 Verse vorlesen. Psalm 88, geschrieben von den Korach-Söhnen, das waren Liedermacher damals. Und sie schreiben im Psalm 88, 14 bis 17, ich aber, ich schreie zu dir, Herr, und schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Von Jugend auf bin ich vom Leid gebeugt und dem Tode nah. Ich trage schwer an den Schrecken, die du über mich kommen lässt. Ich bin völlig verzweifelt. Wir könnten weiterlesen. Häufig werden in Momenten des Zweifels zuerst das Wesen Gottes und dann die Existenz Gottes hinterfragt. Jesus selbst, ihm wurden viele Zweifel entgegengebracht. Man kann das Neue Testament lesen, erst seine Familie hat an ihn gezweifelt, enge Freunde, da haben wir ja ein Beispiel hier. Die religiösen Leiter damals haben angezweifelt, wer Jesus wirklich ist. Und dann gibt es die Situation, wo Jesus persönlich selber Zweifel hat. Er betet am Kreuz. Ostersituation, Matthäus 27, 46, diese berühmten Worte, Eli, Eli, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er zitiert da auch im Psalmwort. Wir gehen zur nächsten Beobachtung. Zweifel kann sich in Vertrauen ändern. Wir lesen weiter in unserem Text, Vers 29. Ich lese nochmal 28. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Was sagt Jesus? Komm. Petrus, er stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich und er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Jesus lädt Petrus hier zu einem Vertrauensexperiment ein. Komm! Was sagt das über Jesus aus? Er lässt uns im Zweifel nicht alleine. Komm ist die Einladung an Petrus. Ja, was glaubst du eigentlich? Was ist tief in dir drin? Wer bin ich für dich? Was traust du mir zu? Und dann passiert dieses Wunder. Petrus geht auf dem Wasser auf Jesus zu. Und doch plötzlich kommen ihm wieder Zweifel in Form von Furcht. Man würde meinen, hat der Petrus das nicht endlich verstanden? Er hat doch so schon so viel mit Jesus erlebt. Und auf einmal redet das Gespenst und dann sagt Jesus, komm, und er geht ja wirklich auf dem Wasser. Und doch auf einmal plötzlich sind wieder Zweifel da. Und es sind eben Zweifel, die uns manchmal sinken lassen. Wir können auch ein anderes Bild nehmen. Zweifel, das wackelt manchmal an unserem ganzen Sein. Und dann sinkt Petrus und Jesus streckt ihm die Hand entgegen. Da steht im Deutschen plötzlich oder sofort, sofort streckt Jesus ihm die Hand entgegen. Und hier ist ganz interessant, wenn wir in den griechischen Urtext, wo das Neue Testament geschrieben ist, das anschauen, dann sehen wir, dass dieses sofort, das kommt von einem Verb und dieses Verb heißt direkt fahren, geradeaus fahren, begradigen. Was heißt das? Auf geradem Wege schießt die Hand von Jesus runter. Nicht so dieses, ja, der ist am Absaufen und hier, nimm meine Hand. Nein, zack, ist die Hand von Jesus da. Das müssen wir verstehen in dem Text. Nicht so, ja, Jesus wartet jetzt ab und so, sondern die Hand von Jesus da, um ihn zu ergreifen, um ihm die Hand zu geben. Und er zieht ihn dann ins Boot. Und das Vertrauensexperiment ist ja damit eigentlich abgebrochen. Aber die Beziehung zu Jesus ist nicht abgebrochen, weil sie sind ja verbunden. Und ich glaube, im Zweifel, da sehnt man sich ja wirklich nach Fakten. Und der Petrus, er wollte ja diese Fakten, er hat zwei bekommen. Er hat eine Begegnung, eine Berührung mit Jesus. Und der zweite Fakt, Jesus lässt ihn nicht absaufen. Jesus ist da. Er lässt ihn nicht hängen. Und dann kommen diese berühmten Verse. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Ich gehe nochmal zur Flipchart hier. Anscheinend gibt es kleinen Glauben. KG. Wenn es kleinen Glauben gibt, was gibt es dann noch? Großen Glauben, GG. Und dann redet ja Jesus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also es gibt noch etwas dazwischen und das ist eben das große Z, der Zweifel. Wer glaubt, kennt also auch Zweifel. Aber Zweifel, der kann immer Ausgangspunkt sein für neuen Glauben. Hier ist Petrus, er hat Kleinglauben, er zweifelt und dann gibt es die Chance zu Großglauben, zum GG. Und mit jedem kleinen Schritt, wo der Petrus hier macht, wächst sein Glaube, wächst sein Vertrauen in Jesus. Wir haben in der Bibel unterschiedliche Menschen, die diesen Prozess gemacht haben. Vielleicht habt ihr schon mal vom Thomas, dem Zweifler, gehört. Nach der Kreuzigung hatte er Zweifel. Für ihn war das ganze Ding mit Jesus zu Ende. Ja, irgendwie die anderen Jünger haben Jesus gesehen, aber er glaubt das nicht. Er braucht Fakten. Und am Ende kommt Jesus und begegnet ihm. Auch wieder, er darf Jesus anrühren an seinen Wunden vom Kreuz und so weiter. Ich habe überlegt, was brauche ich, wenn ich Zweifel habe? Ich bin auch einer, der Fakten braucht. Das ist ja gar nicht so einfach, so irgendwie diese Fakten zu haben. Aber wisst ihr, ich habe Fakten, wenn ich zurückschaue in mein Leben. Ich nenne es Fakten aus der Erfahrung. Da habe ich erlebt, wie Gott mich bewahrt. Der Autounfall, der hätte tödlich enden müssen. Oder da habe ich die Treue Gottes erlebt. Er war treu, als sich meine Eltern haben scheiden lassen. Er war da, er hat sich gekümmert um mich. Oder wenn ich zurückschaue, damals gab es Gebetserhörungen. Wir haben für ein Auto gebetet und es ist ja nur ein Fernseher geworden, aber das ist eine andere Geschichte. Aber da war Gott treu, er hat Gebete geantwortet. Oder wenn ich zurückschaue, boah, da habe ich Veränderungen erlebt, da war mein Herz hart und da hat Gott gearbeitet an mir. Und vielleicht bin ich heute in der Situation, wo ich denke, boah, wie wird das? Ich bete für was und ich sehe gar nicht, ob das gut wird. Und dann kann ich nach hinten schauen und merke, hey, Gott war da treu. Oder vielleicht bin ich gerade in einer bescheidenen Situation und wenn ich nach vorne schaue, dann ist das ein Riesenhaufen. Und wenn ich dann meine Perspektive ändere und zurückschaue, hey, da war ein Riesenhaufen und da und Gott hat mich an die Hand genommen. Wir kommen zur dritten Beobachtung. Zweifel kann in der Gemeinschaft Hilfe finden. Zweifelnde Menschen, die isolieren sich tendenziell. Sie versuchen selber, persönlich, mit sich selber Fragen zu klären, ihre Ängste zu adressieren und zu beantworten. Und das ist wie, als wenn der Zweifel irgendwie Halt an sich selber suchen würde. Wenn der Petrus, der wäre ja ersoffen, hätte er nicht Jesus die Hand auch zugedrückt. Wir haben noch zwei Verse aus der Begegnung, ich möchte es euch vorlesen. Vers 32, nochmal den letzten Vers, du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Und dann Vers 32, dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus und Petrus stiegen gemeinsam ins Boot, zurück in diese Bootsgemeinschaft. Aber eigentlich ist es ja für Petrus eine doppelte Gemeinschaft. Zum einen ich und Jesus, wir hatten Gemeinschaft da draußen auf dem Wasser. Und dann dieses Ich und die Gemeinschaft. Petrus ist wieder Teil von den Jüngern von dieser Bootsgemeinschaft. Und es ist interessant, nicht Petrus alleine, sondern gemeinsam in der Gemeinschaft auf diesem Boot kommen sie zu dieser Gewissheit, ja, dieses Gespenst, ja, es ist Jesus wirklich. und dann beten sie ihn noch an und sagen, du bist wirklich Gottes Sohn. Und ich denke manchmal, boah, das muss ja ganz einfach dann am Ende gewesen sein. Dann war dann Jesus und vielleicht war das Licht auch besser. Und weil ja Jesus dabei war und sie haben ja die Wunder von Jesus erlebt und schon andere Sachen mit Jesus, das war ja einfach für die, dann wirklich so Gott anzubeten, hey, du bist wirklich Gottes Sohn. Wenn Jesus hautnah da ist, gegenwärtig, dann ist so vieles einfacher. Und dann darf ich mich an eine Stelle aus dem Epheserbrief erinnern und ich möchte euch auch an das erinnern, Epheser 1, 22 bis und 23, zwei Verse. Ja, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht, zum Haupt der Kirche gemacht. Sie ist ein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alles, der alles und alle mit ihm, mit seiner Gegenwart erfüllt. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Was heißt das? Wir haben hier heute Morgen eigentlich auch Bootsgemeinschaft. In der Gemeinde, in der Kirche, heute Morgen in der Stammi, können wir Jesus in seiner ganzen Fülle erleben. Jesus ist hier. Ich möchte meine drei Beobachtungen mit einer Tüte Chips zusammenfassen. So eine Tüte Chips, Zweifelchips, die besten Chips der Schweiz. Wenn die im Schrank sind und ich auf dem Sofa sitze und Fernseh schaue, dann haben die Zweifel keine Auswirkungen auf mich. Wenn ich aufstehe und zu dem Schrank gehe und die Tür aufmache und schaue, was es da so hat, dann haben die Zweifel immer noch nicht so wirklich Auswirkungen auf mich. Wenn jetzt meine Hand greift und ich sehe diese orange Packung und die Zweifeltüte nehme, dann wird es auf einmal spannend. Ja? Und was ist, wenn ich mich zurückbewege auf die Couch und die Tüte aufmache? Dann wird es noch spannender. Dann hat es auf einmal Auswirkungen. Boah, die riechen ja immer so lecker. Und was ist, wenn ich jetzt anfange, den ersten zu essen? Was, wenn ich anfange, noch mehr zu essen? Und kennt ihr diese Situation, auf einmal ist die Tüte leer. Und jetzt in unserem Bild gesprochen, was ist, wenn ich auf einmal den ganzen Zweifel aufgefuttert habe und dieser ganze Zweifel ist in mir drin, in meinem Ernährungskreislauf und so weiter. Und vielleicht kennen die einen oder anderen das Gefühl, wenn man zu viel Chips gegessen hat. Dann sagt man, 3 Monate werde ich Chips fasten. Aber was wäre, wenn ich da so auf der Couch sitze, die Tüte aufmache und denke, hey, ich schreibe noch gerade WhatsApp und lade noch ein paar Freunde ein. Und mit Freunden, nicht Sängern, Freunde, ihr seid meine Freunde. Was ist, wenn ich anfange, symbolisch die Chips zu verteilen? Ah, der Yannick hat Hunger. Was ist, wenn ich anfange, dann kommt der Yannick, und dann noch ganz viele Ladies. Und wenn ich anfange, die Chips zu verteilen, dann ist zum einen weniger für mich da und alle anderen haben auch ein paar von meinen Zweifeln bekommen. Dieses Bild, wenn ich in Gemeinschaft bin und wenn ich in Gemeinschaft meine Zweifel teilen darf, dann habe ich Freunde, die mir zuhören, Freunde, die mich ermutigen können, Freunde, die sagen, hey, die Zweifel sind nicht die besten der Schweiz, sondern es gibt noch die vom Lidl, die immer den Test gewinnen und so. Ich hoffe, das Bild sitzt jetzt. Und ich möchte euch heute Morgen fragen, Wo hast du Zweifel in deinem Herzen? Wo hast du Zweifel in irgendeinem Lebensbereich? Wo hast du das Gefühl, dass du am Sinken bist, dass du am Versinken bist? Und wo traust du dir keinen Glaubensschritt zu? Noch ein Wort an euch, liebe Teenies. Für euch bin ich ja schon älter und es gibt noch ältere Menschen hier in der Stammi. Und wenn ihr diese Menschen fragen würdet, Menschen, die schon 10, 20, 30 Jahre mit Jesus unterwegs sind, und einfach mal das Thema Zweifel ansprechen. Ich weiß gar nicht, wie gern sie darüber reden würden, aber ich kann euch bestätigen, hier gibt es keine Superchristen in der Stammi. Hier gibt es nicht Leute, die sagen, oh, Zweifel kenne ich gar nicht. Ich habe alles immer geklärt und der Herr war immer da und hat alle Gebete sofort beantwortet. Sondern hier gibt es Menschen, die kennen das, was Petrus erlebt hat. Und das ist mein Wunsch für euch, dass ihr, wenn ihr Zweifel habt, wir haben ja am Anfang ein paar Zweifel von euch gehört, das waren persönliche Zweifel von euch, dass ihr eins wisst, dass zum einen hier eine Gemeinde ist, wo ganz viele Zweifler auch da sind. Menschen, die das erlebt haben, aber auch Menschen, die zurückschauen können und sagen, hey, da habe ich vielleicht gezweifelt, aber Gott hat es dann gut gemacht oder das ist passiert und so weiter. Und wir haben ja ganz viel Vertrauen in der Stammi. Und wenn ihr Zeiten des Zweifels habt, dann geht auf jemanden zu, teilt die Zweifel. Nimmt eine Tüte Chips mit und teilt diese Zweifel. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns unseren Zweifeln stellen. Wenn wir hin und her gerissen sind, dass wir dann Ruhe finden und diese Zweifel benennen können. Weil wisst ihr was? Jesus hat keine Angst vor unseren Zweifeln. Er hat keine Angst vor unseren Zweifeln. Und wisst ihr, wir haben das ja heute gelesen, Jesus, boah, er streckt uns die Hand aus. Und er streckt auch heute Morgen uns die Hand aus und sagt, hey, wenn du am Zweifeln bist, wenn du das Gefühl hast, du bist am Versinken, hey, ich bin da und ich gebe dir meine Hand und ich möchte dich zurück ins Boot holen. Und vielleicht ist es mega schwer, vielleicht hat es auch alles keinen Sinn gemacht heute Morgen, weil du einfach so tief mal verletzt wurdest oder weil die Zweifel so groß sind. Und wir dürfen Jesus unsere Zweifel sagen, das ist ja das Tolle, das haben wir von Petrus gelernt. Das war einer, der wollte Fakten haben, hat nach Fakten gefragt und Jesus hat ihm das gegeben. Und wir werden jetzt ein Lied singen, wir können auch einfach dem Lied nur zuhören. Das Lied heißt Meer, auf Englisch heißt es Ocean. Und der erste Vers, den lese ich euch vor. Da heißt es, du rufst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glaube trägt im tiefen Meer. Und dann die Bridge. Da habe ich dann immer Schwierigkeiten zu singen, weil da geht es ums Eingemachte. Führe mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führe mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glaube stehe in der Gegenwart des Retters. Lasst uns aufstehen und dieses Lied gemeinsam singen. Und wie gesagt, du kannst auch für dich im Herzen das Lied nutzen, um einfach Jesus deine Zweifel zu bringen. Und mein Wunsch ist, dass Jesus euch die Hand jetzt zustreckt.